Sie hören den Podcast von der FMG Region Zofingen, fmgz.ch.
Guten Morgen miteinander. Ja.
Okay.
Wer möchte den Sack nachher heimnehmen? Ich muss leider passen. Es wird am Ausgang nicht für alle einen solchen Sack gehen. Oder, wie es der Bruno gesagt hat, anstelle, dass man etwas in Kollekte ablöhnt, kommt man etwas über. 1000 Franken. Ich würde es schon machen, wenn ich den Jackpot gewonnen hätte. Mögt ihr euch erinnern, im Februar ist auch irgendwo in der Werbung mit dem Heini Sutter auf einem Kerli so einen Haufen Geldmünzen zu ihm gekommen. Und dann hat er gefragt, und das soll ein Jackpot sein? Habt ihr die Werbung mal gesehen? Werbung von Swisslos. Und dann ist ja nachher ein riesen ein Palett oder was auch immer gekommen, ganz voll mit Goldmünzen. Und dann hat er gesagt, wir machen Millionäre. Und zwar macht Swiss los Millionär. Und bei dieser Werbung ist es eigentlich darum gegangen, dass man los soll kaufen. Wir sollen loskaufen. Und im Februar hat sich die Summe in dem Topf so angehäuft, dass 64.580.000 Franken in dem Topf gewesen sind. 64 Millionen, 580.000. Also, wir würden schon lange, was nach der siebten und achten Stelle kommt. Die 580.000. Mit den richtigen Zahlen wären wir der glückliche Gewinner von dem Jackpot, von dieser unvorstellbar grossen Menge an Geld. Und der ist geknackt worden am 2. März. Und bis jetzt hat noch nie eine Einzelperson so einen hohen Jackpot gewonnen in der Geschichte vom Swisslos. Also, auch wenn ich noch nie ein Los gekauft habe, macht die Werbung etwas mit mir. Es wäre doch schön, wenn. Es spricht in mir etwas an, oder? Ein Verlangen, mehr zu haben, wäre gar nicht schlecht. Wäre doch gut. Und es stimuliert gleichzeitig meine Fantasie, weil ich stelle mir schon vor, was ich mit dem Geld alles machen würde. Das ist menschlich. Das ist normal. Ja, was würde ich machen? Ich, der Paul Minder. Ich würde natürlich eine Stiftung oder einen riesengroßen Missionsfonds gründen und dafür sorgen, dass ganz viele junge Menschen wie Zeraina und andere eine theologische Ausbildung überkommen und dann in Mission geschickt werden, unterstützt, begleitet. Also man kann das Geld auch sehr brauchen, auf eine gute Art und Weise. Geld richtig einsetzen ist eine kleine Art von dem, was wir am Schluss gesungen haben. Die Liebe zu Jesus ausdrücken. Das ist vielleicht besonders bei uns auf der Liste, aber es ist eigentlich ein viel wichtigerer Teil, als wir merken. Ich würde natürlich auch der Gemeinde in Avellino, wo wir zuletzt gewesen sind, noch einen Betrag geben, weil die zahlen immer noch ihr Lokal ab. Und ich würde vielleicht Rozzano, das ist dort, wo unsere Tochter im Missionsdienst ist, die baut gerade ein Sozialzentrum um, sind auch froh, materielle Hilfe, denen würde ich auch noch etwas geben. Vielleicht auch noch Leo. Versteht, ich würde Gutes tun mit dem Geld. Aber neben all diesen Projekten in meiner Fantasie bewirkt sich das Auseinandersetzen mit einem Jackpot, der so gross ist, auch noch etwas anderes. Und das ist weniger gesund. Es findet irgendwie, wenn ich mich darauf fokussiere, etwas statt in meinem Herzen, es ist, wenn er irgendwie so ganz subtil, ganz leicht, auch eine Unzufriedenheit würde entstehen über das, was ich habe, wenn ich schaue auf das, was ich nicht habe. Und das ist so menschlich. Ich meine jetzt nicht verständliche Sorgen, wie zum Beispiel eine Mutter, eine alleinerziehende Frau, die nicht weiss, wie sie ihren Kindern kann, eine glückliche, behütete Kindheit garantieren oder für ihre Ausbildung ganz viel Opfer bringen muss, um eine würdige Existenz zu ermöglichen. Ich würde jetzt auch nicht jemanden denken, der wegen einer Restrukturierung an der Arbeitsstelle seinen Job verloren hat und nicht mehr weiss, wie er seine Hypothek zahlen soll. Das sind legitime Projekte, legitime Sorgen. Aber es gibt eine Unzufriedenheit, die mit dem zu tun hat, ich will eigentlich immer mehr. Ich möchte gern immer mehr. Und denken wir daran, es gibt da sehr viele wohlhabende Leute, denn eigentlich nichts fehlt und die sind trotzdem unzufrieden. Was lösen diese Gedanken in mir aus? Wäre ich gerne an der Stelle dieser Person, die am 2. März den Jackpot geknackt hat? Wäre das schön. Würde uns gefallen. Ich sehe das schmunzlig, wir verstehen einander. Geld, einfach als Zahlungsmittel oder als Mammon, besitze ich das Geld? Oder besitzt das Geld mich? Mein Denken, meine Sorgen, meine Wünsche. 1. Timotheus 6, Vers 7 bis 10 schreibt Paulus Folgendes. Schließlich wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein großer Reichtum. Schließlich haben wir bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht und wir können auch nichts mitnehmen, wenn wir sterben. Deshalb wollen wir zufrieden sein, solange wir nur genügend Nahrung und Kleidung haben. Menschen, die reich werden wollen, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche, dass sie letztlich ins Verderben und in ihren eigenen Untergang stürzen. Denn die Liebe zum Geld ist die Wurzel aller möglichen Übel. So sind manche Menschen aus Geldgier vom Glauben abgewichen und haben sich selbst viele Schmerzen zugefügt. Liebe zum Geld als Wurzel alles Übels. Die Liebe zum Geld, die Sehnsucht nach mehr, kann nicht die Sehnsucht im Herz stillen, mit der wir alle leben. Die Liebe zum Geld wird nicht erwidert. Geld ist Materie, es sollte ein Zahlungsmittel sein. Aber die Liebe zum Geld kann auch zu einem Virus werden, das sich in unserem Herz einnistet. Und die Bibel sagt, sie kann umschlagen in Habgier, in Neid, in Geiz, in Gewinnsucht. Und damit spricht Paulus die Faszination an, wo Geld auslöst. Stellt euch mal ganz konkret vor, ihr dürftet so einen Sack mit heimnehmen. Ist doch faszinierend. Geld löst etwas aus in uns. Geld bedeutet oft auch Macht. Und zwisslos Leute oder die Verantwortlichen, die arbeiten sehr subtil mit dem Thema Liebe zum Geld. Je grösser der Betrag im Topf wird, desto mehr Menschen kaufen los. Jetzt muss man es nur den Menschen sagen, darum die Werbung über den Fernseher. Und im Februar irgendwann ist während der Werbung
gesagt worden, in dieser Woche sind wir schon bei 40 Millionen im Jackpot. Und was soll das auslösen? Macht mit! Kauft los! Nachher hat es geheißen, es sind schon 50 Millionen, irgendwann zweite Hälfte Februar. Und so hat sich der Anreiz verstärkt, es hat sich aufgeschaukelt, die Spannung nimmt zu, die Möglichkeit, dass wir ja einen unvorstellbaren Betrag könnten gewinnen, theoretisch hat zugenommen, lässt träumen, schürt die Fantasie, das ist die Liebe zum Geld. Mit denen arbeiten sie ganz subtil. Und man vergisst, dass zum Beispiel die Wahrscheinlichkeit zu gewinnen mit der zunehmenden Anzahl Los, die verkauft worden sind, abnimmt. Also wenn es nur eins Los verkauft worden wäre, dann wäre die Wahrscheinlichkeit gross, dass ich gewinne. Aber wenn 140 Millionen Los verkauft werden, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 140 Millionen. Also. Verstehen wir? Sie arbeiten mit dem Gedanken, je mehr drin ist, umso reizvoller ist es. Auf der Seite von Swisslos habe ich folgenden Satz gefunden. Unvernünftig und trotzdem beliebt. Warum Lotto dennoch beliebt ist, hat unter anderem mit Psychologie zu tun. Das wissen Sie. Und darum tun Sie auf Ihren Seiten auch warnen vor Spielsucht. Und sagen, man kann sich limitieren. Man kann sagen, 30 Los pro Monat, mehr darfst du nicht kaufen. Verstehen Sie, damit sich Menschen nicht unnötig verschulden. Aber sie sagen, in der Psychologie hat es mit der, was sie als Lüge bezeichnen, es ist die Lüge, die uns antreibt, dass man mit Geld alles haben kann und genießen. Seid wisslos. Und es gibt wirklich Menschen, die ohne ethische, ohne moralische Prinzipien ihr Geld, wie soll ich das mal sagen, vermehren. Die da draus kommen, okay. Aber es passiert sehr viel auf dem Rücken von anderen. Es gibt immer Verlierer. Es ist ein Wegnehmen von den einen. Und manchmal ist man auch sehr kreativ, um nicht zu sagen kriminell. Und es ist ein Hinzutun bei den anderen. Das ist die Liebe zum Geld. Gehen wir mal zu Matthäus 6. Da lese ich im Vers 19. Und es sind Worte vom Herr Jesus. Sammelt keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Rost gefressen werden und vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Übrigens, Matthäus 6, das ist das gleiche Kapitel, wo der Herr Jesus Vater unser lehrt. Und im Vater unser sagt er, dass wir beten sollen, unser tägliches Brot gib uns heute. Also nicht, gib mir Brot für den nächsten Monat, da muss ich nicht mehr sorgen. Also wenn wir ihn sorgen für uns, führt das auch zu einer Abhängigkeit, zu einer gesunden Abhängigkeit, zu einem Erleben von ihm, der für uns sorgt. Aber der Herr Jesus sagt das ganz, ganz, ganz klar da. Und nachher schließt er den Abschnitt ab, Vers 24. Niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben. Oder dem einen treu ergeben sein und den anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Das griechische Wort für Geld, da ist das Wort Mammon. Und Mammon ist eigentlich ein personifizierter Götz in Konkurrenz zu Gott. Und die Analyse vom Herr Jesus, das ist sehr schwarz-weiß, sehr radikal. Es geht einfach nicht. Entweder oder. Es ist nicht möglich, dass der Mammon oder das Geld einen gleichwertigen Platz in unserem Leben hat wie Jesus, wenn wir Kinder Gottes sind. Das ist nicht möglich. Ich möchte uns aber nicht nur das schwer machen. Die Bibel redet an ganz vielen Orten vom Geld. Und sie sagt, Geld kann sehr positiv sein, sehr positiv eingesetzt werden. Es ist eigentlich etwas Neutrales. Es ist etwas, wo in unserem Leben viel Gutes, viel Segensreiches kann bewirken. Geld kann ein Segen sein. Geld soll zum Segen werden. Das ist biblisch. Wir brauchen alle Geld zum Leben. Ohne Geld, wenn ich jetzt alttestamentlich anfangen würde, kein Korn, kein Öl, kein Wein. Für uns kein Brot, keine Nahrung, kein Fleisch. Und darum ist das Geld an sich nicht das Problem, sondern meine Einstellung zum Geld. Wie sie in meinem Herzen aussieht. Und wenn die Bibel von der Liebe zum Geld redet, dann bezieht sie sich auf das Denken, wo im Hinterkopf der Gedanke da ist, wenn ich nur mehr hätte, dann könnte. Oder wenn ich genug Geld hätte, wäre alles machbar. Wäre alles okay. Dann könnte ich die Ärzte bezahlen, könnte ich zum Advokat, wenn nötig, könnte ich mir ein schönes Auto leisten, hätte ich einen Wohnort, wo alles sehr schön ist. Aber damit, was mache ich? Ich vertraue dem Geld, so, dass Geld die Rolle einnimmt. Als Mittel zur Lösung von meinen Problemen, von meinen Alltagsbedürfnissen abzudecken. Und wir haben schon gelesen, 1. Timotheus 6, Vers 6. Weiter im Kapitel 6, Vers 17 heißt nachher, sagt allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen. Also wir verstehen, die Bibel ist nicht gegen das Geld. Er sagt, der Reiche nicht, gebt alles Geld fort. Ihr habt ein Problem, weil ihr reich seid. Er sagt, vertraut nicht dem Geld. Glaubt nicht, dass das Geld euch in allem bewahrt und beschützt. Geld ist, kann sein, dass Gott euch möchte segnen, indem ihr zum Segen werdet. Setzt das Geld so ein, tut gut und ihr werdet erleben, wie Gott reichlich für euch sorgt, für euer Reichen. Und freut euch daran und geniesst es. Also die Bibel ist nicht gegen Geld. Die Frage ist, wie denke ich darüber? Wir haben alle irgendwo, auch ich, hat sich im Moment in der Tasche von meiner Frau, ein Portemonnaie heute Morgen. Und wir sind uns gewohnt, ins Portemonnaie zu schauen, oder? Ist etwas drin? Oder wir sind uns gewohnt, am Schluss vom Monat zu schauen, wie viel ist auf unserem Konto? Oder? Jesus möchte uns helfen, dass wir einmal in unser Herz hineinschauen. Können wir natürlich nicht so in ein Portemonnaie, oder? Aber wir sollten mehr auf unser Herz schauen. Wie gesagt, man kann mit dem Geld sehr viel Gutes tun. Und doch im Reich Gottes geht es nicht um Geld oder Silber und Gold. Der Petrus sagt am Gelähmten, Gold und Silber habe ich nicht. Was ich aber habe, das gebe ich dir im Namen Jesu Christi stand auf. Gott hat gesagt in Haggai, mein ist Silber und Gold. Das gehört ja sowieso in. Aber Gottes Wirken, Gottes Handeln hat nichts mit Geld zu tun. Er handelt nicht mit Geld. Seine Segnungen oder sein Wirken kann man nicht auslösen durch Geld. Wir können ihm auch nichts geben, wenn ihm alles gehört. Und wir wissen, dass Gott, das ist tief im Sein von Gott ist er gnädig. Und der Gnädige ist der Gebende, der Segnende. Nicht mir, sondern er selber hat den Preis gezahlt. Haben wir gesungen in einem Lied. Haben wir da Notiz gemacht. Im letzten Lied, du hast den Preis gezahlt, damit ich frei sein kann. Gott hat gezahlt. Ja, er hat den Preis gezahlt. Wir brauchen nicht Geld, um die Botschaft vom Evangelium zu erleben. Aber die Verbreitung dieser Botschaft, die kostet. Ihr seht vor uns dann den Bibelvers. Der Lohn ist der Sünde Sold. Aber das unverdiente Geschenk Gottes, die Erlösung aus Gnade, seine Liebe, all das, was damit zusammenhängt, ist ein unverdienbares und ein unverdientes Geschenk. Das können wir nicht kaufen oder erwerben in irgendeiner Form. Und das Geschenk hat er uns geschenkt, indem er uns das ewige Leben durch Jesus Christus als Geschenk gibt. Und wie gesagt, die Verbreitung von dieser Botschaft, die Verkündigung von dieser Botschaft, das hat seine Kosten. Der Einsatz von Literatur, von Personal, sozialdiakonische Dienst, oder wir können auch sagen, Missionsarbeit, Missionseinsatz, evangelistische Projekte, allgemein oder ganz spezifisch, das können wir nicht ohne Geld machen. Können wir nicht. Missionseinsätze und Reisen in andere Kulturen haben ihren Preis. Und ich persönlich glaube ganz fest, dass alle Missionsanstrengungen oder alle missionarischen Projekte und Dienste sollten in der lokalen Gemeinde verankert sein und von ihr ausgehen. Und darum glaube ich auch ganz fest, muss die lokale Gemeinde zoberst auf dieser Liste sein, wo ich mit meinem Geld mittrage. Nicht zuunterst, wenn noch etwas bleibt, sondern wirklich zoberst. Und eine Gemeinde, die sich um die Menschen kümmert, wie die FMG da, die funktioniert nur, wenn Menschen ihr Geld oder ihre Gaben zur Verfügung stellen. Gern. Und Bruno hat ein Stichwort gebraucht in der Einleitung. Grosszügig. Funktioniert nur so. Das war in der ersten Gemeinde in Jerusalem so. Sie haben alles zusammengelegt. Wir müssen ja nicht so radikal sein. Wir sind alles zusammengelegt, damit sie als Gemeinde haben können, anstehen, der Jesus, der nie gekreuzigt hat, ist Christus, er ist auferstanden, ihr müsst euch bekehren. Wir müssen Apostelgeschichte 4, Apostelgeschichte 5 lesen, wie Gott das gewirkt hat. Und ich denke auch an eine andere Stelle, in Lukas 10, Vers 7, wo der Herr Jesus von Geld redet und er sagt, wer arbeitet oder wer im Kontext in der Evangeliumsverkündigung tätig ist, der soll seinen Lohn überkommen. Und da sind wir bei den Kosten. Übrigens, Jesus redet in dem Evangelium 11-mal von Lohn. Und ganz viel Gleichnis, ganz viel Lehreinheiten von ihm haben mit Geld, mit Wachstum, mit Ernte zu tun. Das ist kein Tabuthema in der Bibel. Vielleicht ein bisschen Schweizerisch, ja, wir reden nicht über den Glauben und nicht über Geld. Das ist eine Privatsache. Also ich kann auch nicht gern, wenn mich der Erste, der mich antrifft, fragt, du, was verdienst du? Das habe ich nicht gern. Aber verstehen wir, es ist ein Tabuthema. Gemeinde und Gott, Geld und Gott. Und das führt uns zu der nächsten Frage, die mir schon gestellt worden ist. Ist es biblisch, den Zehnten zu geben? Jetzt könnt ihr einen Zettel durchdrehen lassen und schauen, was ihr sagt. Also es ist sicher nicht unbiblisch, die Bibel redet ja davon. Und zwar sehen wir im Alten Testament, 3. Mose 27, Vers 28 bis 34, lesen wir aber jetzt nicht ganz, dass die Bestimmung, der Zehnte vom Einkommen zu geben, eine Bestimmung ist von Gott. Und er hat sie den Israeliten gegeben, die Bestimmung ist eingeflossen in eine Gesetzessammlung, die im Neuen Testament oft unter der Zusammenfassung das Gesetz oder Mose erwähnt wird oder beinhaltet wird. Unter anderem haben die Leviten, also die den Tempeldienst ausgeführt haben, davon gelebt. Und die Bestimmung ist geblieben bis zum Schluss vom Alten Testament. Und bis zum letzten Prophet, Maleachi 3, Vers 10, ist eine ganz interessante Stelle. Das Volk sagt, ja Gott, wo sind wir dir untreu geworden? Und dann sagt Gott, ihr habt mich verraten, indem wir untreu geworden sind. Ich lese schon von Vers 8. Darf ein Mensch Gott betrügen? Ihr habt mich betrogen. Und dann fragt ihr noch, womit sollen wir dich betrogen haben? Mit dem Zehnten und den Abgaben. Ihr seid verflucht, denn das ganze Volk hat mich betrogen. Bringet den kompletten zehnten Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Und dann geht Gott sogar noch weiter. Stellt mich damit auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffnen und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Und dann blättern wir um und dann sind wir im Neuen Testament. Es ist auf der letzten Seite in der Bibel daran erinnert. Und jetzt könntest du natürlich den Einwand sagen, okay, wir leben im Neuen Testament, wir leben im Neuen Bund, wir sind nicht mehr im Alten Bund unter dem mosaischen Gesetz und müssen darum nicht mehr den Zehnten geben. Und ich sage dir ja. Es ist im Neuen Testament nie wiederholt, dass wir sollen den Zehnten geben. Ist nicht wiederholt. Aber ich sage dir auch nein. Und damit gibt es vielleicht eine topische Enttäuschung. Es ist interessant, es gibt in Matthäus 23, dort wo Jesus, Pharisäer, wirklich angreift und bloßstellt. Also Jesus war nicht einer, wo wenn er sich hätte sollen, gescheiter stillen haben, sich stillgegeben hat. Er hat in der Öffentlichkeit ganz klar können reden. Er hat gesagt, euch Schriftgelehrten und Pharisäern wird es schlimmer gehen. Ihr Heuchler. Matthäus 23, 23. Sorgfältig achtet ihr darauf, auch noch vom geringsten Teil eures Einkommens den zehnten Teil abzugeben. Doch um die wahrhaft wichtigen Dinge des Gesetzes, wie Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Glauben, kümmert ihr euch nicht. Ihr sollt den Zehnten geben, gewiss, aber ihr dürft die viel wichtigeren Dinge darüber nicht vernachlässigen. Auch da wieder, so ganz klare Worte vom Herrn Jesus. Es ist, wie wenn er die Frage würde umdrehen. Nicht, ist es richtig, den Zehnten zu geben, sondern er sagt, ist es richtig, den Zehnten zu geben, wenn ihr so formell und traditionell die Bestimmung lebt, sagt Jesus, nein, dann vergessen wir nämlich, was wirklich zählt. Gebt nur den Zehnten, aber macht es andere auch. Schaut auf eure Beziehung zu Gott, lebt mit ihm, sind unterwegs mit ihm, vertraut ihm. Das ist die einzige Stelle, wo man könnte sagen, Zehnt im Neuen Testament bestätigt, oder zumindest können wir sagen, so hat Jesus gedacht. Es gibt aber keinen Lehrtext im Neuen Testament, der sagt, wir sollen den Zehnten geben. Es gibt aber viele schwierigere Fragen. Und so synthetisch, wie ich sie jetzt formuliere, ist sie nicht formuliert im Neuen Testament. Jetzt muss ich mal schauen, ich glaube, ich bin da eins zu wenig weit. Nein, ist schon gut. Wenn Jesus alles gehört, wenn Gott alles gehört, wie viel dürfen wir dann für uns brauchen? Das ist die Frage, die eigentlich im Neuen Testament so nicht so synthetisch formuliert wird. Aber wir haben schon gelesen, schätzt euch, sammelt euch nicht Schätze auf dieser Erde, sondern sammelt euch Schätze im Himmel. Gleiches Kapitel, Matthäus 6. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Dann werde ich für euch sorgen. Zusammenhang von Finanzen. Wenn ich Christ bin, Galater 2,20, Christus lebt in mir, nicht mehr ich lebe, sondern Christus lebt in mir, dann lebe ich für Christus. Und meine Liebe für Christus sollte alle Bereiche in meinem Leben umfassen und reinnehmen. Nicht nur, dass ich in Gottesdienst gehe, nicht nur, dass ich Bibel lese, bete und singe, Gemeinschaft pflege mit Gleichgesinnten, sondern auch, dass ich schaue, was ich mit dem mache, was mir Gott anvertraut hat. Auch mit den finanziellen Mitteln. Häufe ich mir Schätze auf dieser Erde an, oder lebe ich fürs Reich Gottes? Investiere ich in einem gewissen Sinn in den Himmel? Und jetzt ist nicht mehr die Frage, habe ich aus Pflicht am Ende vom Monat meinen ganzen Zehnten abgeben, sondern wie viel oder wie wenig soll ich für mich brauchen, damit ich mehr kann ins Reich Gottes investieren? Und jetzt wird es ganz persönlich. Diese Frage müssten wir uns immer wieder stellen. Natürlich, in meinem Herz regiert Jesus. Und salopp gesagt, in meinem Portemonnaie. Verstehen wir? Das ist die Konsequenz von dieser Aussage, wenn ich sage, Jesus regiert in meinem Leben. Jesus ist manchmal fast peinlich, Markus 12, die letzten Verse in Kapitel 12, was hat Jesus gemacht? Er ist beim Tempel, beim Ausgang gestanden. Also stellt euch vor, der Markus Rüger, der Kassier von dieser Gemeinde, würde dort hinstehen. Und wie man das früher nicht gemacht hat, man hat Kollekten nicht online gezahlt oder was auch immer. Man hat Kollekten materiell ins Kessel da oder in die Kasse, in den Opferstock. Jesus hat sich hinten angestellt und hat geschaut. Und hat gesehen, wie viel Geld reiche Leute gespendet haben. Und da kommt eine arme Witwe. Und der Witwenstand zur Zeit von Herrn Jesus hat bedeutet, dass man Anrecht hat auf Unterstützung, dass Kind oder Verwandte oder andere sollen für dich schauen und mitsorgen. Möge ihr euch erinnern, die Diskussion in Apostelgeschichte 6. Da haben die mit griechischem Hintergrund haben sich beschwert. Hey, unsere Witwen werden vernachlässigt. Und so entsteht die Richtung von der Diakon, von der Diakonie. Damit sie sich um die Witwen pflegen oder, Entschuldigung, kümmern, die vernachlässigt worden sind, im Gegensatz zu den jüdischen Witwen. Eine Witwe ist jemand, der mir geholfen hat. Und jetzt kommt so eine Witwe. Und sie hat zwei Lepton auf Griechisch, zwei Schärflein. Also, es ist wirklich Neues Leben, Bibel, sie hat einen Pfennig gehabt. Wissen wir, was ein Pfennig ist? Ein Rappen. Ein Cent hat sie gehabt. Und sie gibt den Opferstock hinein. Und das Peinliche ist, Jesus schaut nicht nur, sondern er sagt nachher, hey, können wir mal schauen? Die vielen Reichen haben so viel gegeben, aber diese Frau hat mehr gegeben als alle anderen. Und da sehen wir, wie Gott anders denkt. Sie hat alles gegeben. Und sie ist trotz ihrer Armut ein totales Vorbild im Geben gewesen. Und Gott hat sie gesegnet. Jesus hat sie wahrgenommen. Und ich bin ganz sicher, dieser Witwe ist geholfen worden. Und schaut, wenn wir alle als Christen weltweit, und es gibt Länder, wo das sehr gesetzlich gehandhabt wird, wenn wir alle würden treu unsere Zehnte geben, gäbe es ganz viel Missionswerk und Gemeinden, die nicht Not hätten. Das ist ja so. Aber wie gesagt, der Zehnte kann eigentlich nur eine Richtschnur sein. eine Orientierungshilfe. Vielmehr sollten wir daran denken, dass Gott eigentlich alles zusteht. Oder wenn wir budgetieren, müssen wir ihn budgetieren. Sind wir jetzt enttäuscht? Vielleicht hast du erwartet, dass ich sage, im Neuen Testament wird der Zehnte gelehrt. Kann ich nicht sagen. Vielleicht bist du aber enttäuscht, weil ich gesagt habe, eigentlich ist im Neuen Testament sich so, dass wir mit allem, was wir sind und haben, ihm gehören. Und nicht, weil wir über eine Gesetzesbefolgung in einen Stand hineinkommen, der okay ist vor Gott, sondern weil Jesus in uns lebt, weil er uns gratis gerettet hat. Er kauft hat mit seinem teuren Blut, 1. Petrus 2. Es ist also nicht so, dass wenn ich den Zehnten gebe, dann bin ich an dem Punkt, wo ich sagen kann, so, der Monat ist gut. Versteht mir? Dann bin ich am Rechnen auf eine Art und Weise, wo ich mir selber Sorgen mache. Da bin ich nicht in dem Denken drin, alles gehört Gott. Ich und alles, was ich bin. Wir sollen Gott lieben. Sind wir einverstanden? Haben wir gesungen? Von ganzem Herz, von ganzer Seele, mit all unseren Kräften. Was machen wir mit unseren Kräften? Wir erwirtschaften Reichtum oder Besitz. Gehört auch ihm. Und so weiter. Das Denken sollte anders sein. Darum ist das Thema von dieser Predigt ein bisschen provokativ formuliert. Gott oder Mammon? Moment also. Ich möchte nicht, dass ihr jetzt denkt, der Paulo hat gesagt, wir müssen jeden Spendenaufruf, der zu uns ins Haus flattert, ernst nehmen und sofort eine Einzahlung machen. Ich meine nicht das. Im Alten Testament haben die Juden ihre Gaben wo angebracht? Im Tempel. Also dort an, wofür sie gesorgt worden ist. Wo die Opfer gebracht worden sind. Wo sie Versöhnung mit Gott erlebt haben. Wo sie den Zuspruch von den Priester bekommen haben. Das ist vergeben. Dort haben sie ihre Gaben angebracht. Das sollte die Priorität bei uns sein. Das heisst aber nicht, dass jetzt nichts mehr spenden soll. Missionswerk oder andere. Achtung, es steht nämlich auch Mission ganz stille. Und ich bin so froh, haben wir im Budget da in der Gemeinde auch noch eine Postenmission. Aber eben, es sollte von der Gemeinde ausgehen. Also, gehen wir noch eins weiter. Vom Segen der Zufriedenheit. Es gibt ein Reichsein, das in der inneren Zufriedenheit begründet ist. 1. Timotheus 6, Vers 7. Vers 6. Wahrer Glaube und die Fähigkeit, mit wenigem zufrieden zu sein, sind tatsächlich ein grosser Reichtum. Und das Wort Reichtum, das bezieht sich exklusiv auf Finanzen. Das kann man nicht vergeistlichen. Also Zufriedenheit ist ein immaterieller Wert, der genauso wertvoll ist wie materielle Wert. Die Zufriedenheit, wo der Paulus so begründet, wir haben bei unserer Geburt nichts in die Welt mitgebracht, wir können ja nichts mitnehmen. Dann sollen wir zufrieden sein, solange wir Nahrung und Kleider haben. Weil Menschen, die reich werden wollen, wieder die Geldliebe, geraten nur in Versuchung und verstricken sich in so viele dumme und schädliche Wünsche. Da steht, dass sie letztlich ins Verderben und ihren eigenen Untergang stürzen. Oder die werden unzufrieden sein bis dort und dann raus. Zufriedenheit als ein Segen, wo Gott uns möchte schenken. Und schau, die Zufriedenheit, die kann man lehren. Indem ich lehre und ganz bewusst das praktiziere, Jesus zu vertrauen. Für meine Bedürfnisse. Wenn ich nicht krank werde, wenn ich keinen Unfall habe, wenn mir nicht unerwartete Kosten und weiss der Gucke, was passiert. Warum? damit ich keine zusätzliche Auslage habe. Warum? Weil Gott über mir wacht. Er hat so viele Mittel und Möglichkeiten, für mich zu sorgen. Und die Predigt, die Bergpredigt von Jesus, Matthäus 5, 6, 7, wo er fast ein ganzes Kapitel sich um Sorgen oder sich um Nicht-Sorgen widmet, ist eigentlich genau das der Kontext. Vertraut mir, der Vater im Himmel weiß, was er nötig hat. Vertraut mir. Und wenn ich das jetzt in der Schweiz sage, da haben wir lange im Ausland gelebt, dann haben wir vielleicht auch noch ein anderes Auge. Bin ich noch ein bisschen schauen, es gibt gute statistische Seiten in der Schweiz zum Thema Bruttoinlandprodukt pro Kopf. Es gibt zwischen 8 und 9 Millionen Schweizer. Wenn man das Gesamtbruttoinlandprodukt von der Schweiz dividiert durch die Anzahl von Menschen in der Schweiz, also Kinder und Greise, also die noch nicht arbeiten und nicht mehr arbeiten, jeder Schweizer produziert im Jahr 93.259 US-Dollar. So viel haben wir nie verdient. Aber das ist eine Zahl. 93.000. Wisst ihr, wie viel es in Marokko ist? Gehen jetzt noch ins Ausland. $3.400. Also 90.000 weniger. Wisst ihr, wie viel es in Ghana ist? $2.200. Wie viel es in Mali ist? $833.30. Das sind natürlich Zahlen, die täuschen. Weil die Lebenskosten und alles andere ist viel, viel oder unvergleichbar niedriger als bei uns. Aber in Mali haben die meisten auch kein Strom und Wasser oder Gas. Fixkosten, die wir haben. Die leben wirklich in der Armut. Und Armut bleibt Armut. Das müssen wir sagen, wenn wir die Zahlen in eine Relation stellen. Armut bleibt Armut. Zurück in die Schweiz zum Thema Sorgen. Also wenn wir so viel verdienen. Wenn Erik und ich jetzt als Rentner in der Schweiz keine höhere Rente haben, was könnte passieren im schlimmsten Fall? Wir beantragen Ergänzungsleistungen. Und Kollegen aus Italien haben das schon gemacht. Und es funktioniert. Und dann gehöre ich schon zu dieser Sorte von Leuten, die eher unten sind an der Grenze. Übrigens, die Armutsgrenze in der Schweiz wird jedes Jahr auch festgelegt von der Konferenz für Sozialhilfe, ist 2022 2.284 Franken im Monat für eine Einzelperson gewesen und 4.010 Franken für zwei erwachsene Kinder. Das ist die Armutsgrenze. Also sollte ich in der Schweiz arm werden, dann gibt es so viel Mittel und Möglichkeiten, dass ich Hilfe finde. Ich kann fast nicht arm sein in der Schweiz. Ich weiss, das ist nicht Schweizer, was ich jetzt sage, aber es ist einfach so. Ich würde halt dann am Dienstag mich auch registrieren lassen im Hellpoint und eine Lebensmitteltasche holen. Aber ich kann doch nicht davon sagen, ich habe eine existenzielle Sorge, ich habe einen Mangel an Nahrung, ich habe Hunger. Da schauen wir Schweizer doch sogar dazu, dass mit unseren Steuergeldern für die Ausländer gesorgt wird. Sie einigermaßen würdig können leben, dass sie nicht können umgehen mit dem Geld und dass sie nicht immer lehren. Das ist ein anderes Thema. Ich möchte auch daran erinnern, dass weltweit 783 Millionen Menschen in extremer Armut leben. Und das sind... Das heisst, sie müssen mit weniger als $1.9 pro Tag auskommen. Das sind etwa 1,80 Franken. Und die überwältigende Mehrheit von diesen Menschen, die in dieser extremen Armut leben, leben nicht. Leben in den subsaharianischen Ländern in Afrika. Zum Teil Nahen Osten, Fernen Osten. Weiter weg von uns. Ihr Lieben, haben wir wirklich Grund, unzufrieden zu sein? vor mehreren Jahrzehnten ist der Präsident, amerikanische Präsident John F. Kennedy gestorben. Durch ein Attentat. Seine Frau, Jacqueline, hat nachher wieder geheiratet. Als Witwe hat sie den griechischen Reeder und Milliardär Onassis geheiratet. Und Onassis hat einmal gesagt, ein reicher Mann ist oft nur ein armer Mann mit sehr viel Geld. Ich glaube, eine tiefere Wahrheit drin. So, vom Segen des Gebens, vom Segen der Zufriedenheit zum Segen des Gebens. Geben ist immer ein Gehorsamschritt. Weil es ist uns Auftrag zu geben. Und Gehorsam bedeutet immer Sagen. Immer. Und der Kontext, wo wir aufgefordert werden zu geben, ist immer im Kontext, um sich nicht zu sorgen. Das geht Hand in Hand. Wir haben das gesehen in verschiedenen Abschnitten, die wir gelesen haben. Und das sich nicht sorgen, ist eigentlich es sich nicht selber sorgen. Weil wir lassen den anderen für uns sorgen. Wir Christen lassen den anderen für uns sorgen. Vertrauen wir ihm, Gott. Er weiß. Nicht Mammon, sondern Gott. 2. Korinther 9, Vers 6 bis 8. Beim Gehen sollen wir nicht sparsam sein. Steht also in der Bibel, was du gesagt hast, Bruno. Im Wissen, dass er uns alles vergilt, und zwar überreichlich steht dort, zu jedem guten Werk. Und von daher leitet sich ab, der Satz, geben ist seliger als nehmen. Das ist biblisch. Und dann möchte ich noch mit dem Vers aufhören, Sprüche 3, Vers 9 bis 10. Und auch das ist irgendwie im Lied schon angeklungen, wo angeklungen war. Das ist jetzt Altes Testament, könnte wieder jemand sagen. Sprüche 3, Vers 9 steht. Ehre den Herrn mit deinem Besitz. Kann man Gott ehren mit Geld? Ja, wir haben gesungen, das erste Lied, es ist Jesus, und wir feiern, Jesus wollen wir ehren. Im dritten Lied, dir wollte ich alle Ehre geben. Nochmal Vers 9, ehre den Herrn mit deinem Besitz und schenke ihm das Beste, was dein Land hervorbringt. Dann werden sich deine Scheune mit Korn füllen und deine Fässer von Wein überfließen. Und mit dem möchte ich aufhören. Ich möchte uns ermutigen, vertrauensvoll in die Fürsorge Gottes sein. Und ich möchte uns ermutigen, auch zum Gehen, zum Zufrieden sein, zum einfach zu wissen, eigentlich gehört ja alles Gott und ich will ihn mit dem, was ich kann, ehren. Ich möchte noch beten. Herr Jesus Christus, danke, dass du für mich, für uns sorgst. Du hast es versprochen, wir vertrauen dir. Herr Jesus Christus, hilf mir, hilf uns, mit unserem Geld dich zu ehren. Amen. Wir hören jetzt ein Lied, ein Instrumentalstück. So gross ist der Herr. Und auch das darf uns ermutigen. Gott ist wirklich gross. Vertrauen wir ihm. Amen.